Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Liebhaber, an dem Mikrofon zum 161. Podcast mit eurem Futsal-Ökonomisten und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch und Daniel Weimar hier. Hallo da draußen und hi Sebastian an der anderen Seite der Leitung.
Hallo Daniel, es freut mich hier zu sein. Mal wieder kurzum, keinen langen Schnacken hier. Lass uns loslegen. Wie geht's? Aber erstmal, wie geht's dir? Entschuldigung. Doch, lass uns kurz fragen.
Ja, alles gut hier. Ist nichts Spektakuläres passiert. Ich konnte ja nicht zum Spiel gehen, weil ich meine zwei Kinder hatte. Das hat dann doch Brio und ich schaff's halt nicht.
Welches Spiel? War da was am Wochenende?
Ja, zum Länderspiel natürlich. Und ich hatte auch die Einladung und die VIP-Tickets für die paar Häppchen da. Aber ja, ich hatte eben die zwei Kinder und ich habe dann überlegt, 16 Uhr kann ich erst aus der Schule abholen. Ja, keine Chance. Drei Stunden, ich meine, man schafft das und viel zu knapp. Also da war ich auch noch einen ganzen Arbeitstag, auch einfach viel zu knülle. Naja, jetzt konnte ich mich erholen am Wochenende und konnte das Spiel im Stream natürlich genießen. Aber ich glaube, das Spiel können wir ja gleich als Highlight besprechen.
Ja, ich sag mal so, du hast eine ganze Menge verpasst und eine ganze Menge auch nicht, um es mal zweideutig zu sagen.
Ja.
Genau.
Lass mal rein in die News, bevor wir zum Schmankerl heute kommen, des Rekordspiels.
Übrigens, wir hatten letztes Mal eine Rekordsendung, Daniel. Hast du es gemerkt? Eine Rekordsendung in der Hinsicht auf Umfang.
Weil wir so schnell waren und so knapp.
Ja, Rekord. Also so schnell waren wir noch nie gesprintet.
Und du vergisst die allerersten Folgen, Folge 1 bis 10, waren 20 oder 30 Minuten nur. Damals noch mit Damian Ramon Sabal. Schöne Grüße.
Unser Kryptokönig dabei.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Also sicherlich, wenn wir uns beide betrachten, unsere schnellste Folge, muss man sagen.
Sehr gut.
Es war ein Quickie beim letzten.
Heute wieder, pass auf.
Heute nochmal. Oh,
zack, okay. Durchhämmern. Erster Punkt. Wir könnten vielleicht die FIFA Futsal WM austragen. Denn die FIFA, auch hört sich an wie in so einer, also so richtig unprofessionell, am 15.02. hat die FIFA die Länderverbände, so rum, ne?
Nationalverbände,
danke. An die Nationalverbände ein Schreiben rausgeschickt, dass man sich doch für die Ausrichtung verschiedenster Futsal-Wettbewerbe U19, U18, U20 und so weiter und vor allen Dingen auch den FIFA Futsal World Cup 2024 man sich bewerben kann, bis zum 13.03., also ein Monat Zeit, um sich da zu bewerben, aber nur, Bewerbung ist das falsche Wort, sondern nur Interesse zu bekunden. Die Bewerbungsunterlagen können dann nachgereicht werden. Also die kurze Zeitspanne überrascht mich. Vielleicht ist ja auch einer der Kandidaten abgesprungen, habe ich soweit gar nicht verfolgt. Auf jeden Fall, hey, was sagst du? Sollte man noch was hinschicken?
Auf jeden Fall. Wäre doch mal ein geiler Punkt noch, das mit in die Vision und den Masterplan mit reinzunehmen, der ja dann irgendwann mal kommen soll. Das wäre geil, das wäre ein Megazeichen. Also lieber DFB. Ne? Zudem kostet es jetzt auch nicht viel, würde ich mal behaupten. Ne? Zwei Hallen kriegt man auch hin. Vielleicht könnte man das ja in Bielefeld stattfinden lassen. Da findet man auf jeden Fall in der Umgebung auch OWL auch noch große Hallen als Alternativhalle. Aber wie viele Hallen braucht man da? Zwei für so ein Turnier?
Die meisten haben zwei. Ja, würde ja eigentlich reichen.
Genau. Wenn ich mir so andere Turniere durch den Kopf gehen lasse, das wäre doch nett. Und,
ja, das wäre ja auch im Jahr der Fußball-EM. Ich meine, das wäre doch auch ein geiler Testlauf. Weiß nicht, wann findet der World Cup, ist doch immer Winter, ne? Also das wäre doch jetzt so die Zeit. Das ist die Europameisterschaft.
Die Europameisterschaft ist meistens im Frühjahr und im Herbst ist dann die Weltmeisterschaft, Daniel. Ne? Also meiner Erinnerung nach ist die Weltmeisterschaft meistens so im Raum September, Oktober. Ich glaube, in dem Bereich. August, September, Oktober.
Ja, September, Oktober. Ja, stimmt. Steht hier auch auf
doch nice.
Wikipedia, aber das wäre natürlich auch ein schönes Nachglühen des Fiebers. Ja. Ich meine, das wäre doch stark.
Ja.
Also das ist doch ganz gut.
Und es würde auch, der DFB würde damit auch wirklich ein Zeichen setzen, dass man über 2024, über die EM hinaus, den Futsal als bedeutsam anerkennt und auch hier weiter rangehen möchte.
Hier steht auch übrigens auf der Wikipedia-Seite, auf der englischen, steht Host Selection. Und hier taucht Iran, Indien, Marokko, Guatemala, USA und Mexiko auf. Jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, dass es hier irgendwie zum Rückzug gekommen ist. Jetzt müsste man natürlich noch ein bisschen googeln. Hätte man mal vorher machen sollen. Aber okay.
Vielleicht, ne, es kann auch sein, dass ich habe jetzt keinen Europäer gehört, weil halt die letzte WM in Europa stattfand. Vielleicht möchte man auch auf einen anderen Kontinent. Aber wenn alle abspringen oder wenn viele abspringen, dann soll doch nochmal wieder ein Europäer wie Deutschland sich da melden.
Ja.
Also.
Soll ich nur melden. Es geht nur um Interesse bekunden. Also würde ich auch sagen, okay, kostet nichts, ein bisschen Cheap Talk, ja, wir sind dabei. Um mehr zu erfahren, um auch einfach,
fand ich eine gute Und wir Lösung. Hätten auf jeden Fall einen Heimvorteil. Da können wir sicherlich gleich noch von sprechen, Daniel. Mhm. Wir haben nämlich was beobachtet. Ein Heimvorteil.
Ja, natürlich. Ja, sehr gerne.
Ja.
Dann gab es einen interessanten Artikel aus der Süddeutschen, die dem Futsal zwar nur tangiert, aber vieles erklärt. Und zwar war es ein allgemeiner Artikel, dass sich doch viele Sponsoren aus den semiprofessionellen auch Fußballclubs zurückziehen aktuell.
Hm.
Da der große Rückzug, also schon der Fokus auf wirklich die Top-Ligen und genau dazwischen könnte jetzt eben die Konjunktur und auch die Probleme da sich eben durchschlagen. Und das ist natürlich auch für den Futsal total relevant in diesem Amateur-semiprofessionellen Bereich. Es wird also nicht einfacher, um Sponsoren zu kämpfen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich kann mich erinnern, vor Corona oder während Corona, besser gesagt, am Anfang Coronas, haben wir auch über die Auswirkungen auf den Fußball und Futsal gesprochen. Was erwarten wir da? Und ich muss leider sagen, auch diese Prognose ist eingetroffen. Wir haben ja erwartet, dass die Fußballligen sich sukzessive in Sachen Finanzierung, erleichtern werden, also schon leichter werden. Und dass das Geld weiter nach oben wandert. Und es ist kein gutes Zeichen, weil wir auch im Futsalsport um Sponsoren kämpfen. Ne? Und wenn die, da geht es ja nicht nur um den Fußballsport in dem Artikel, sondern auch um weitere Sportarten. Ne? Es geht ja auch um Basketball und so weiter. Das ist so etwas, wo wir uns auch sicherlich hineindenken müssen.
Mhm. Ja. Also da an alle Clubs, die Arbeit wird härter, jetzt gerade wo die Probleme größer werden.
Aber und Daniel, wir haben so lange nicht mit nichts was gemacht. Also,
stimmt.
Man soll scheitern.
Also, aber man vergisst ja die Basis, wo der Futsal stark war in den Jahren 2012 bis 2016, 17, wo es eben sehr stark aus diesem niedrigen Eintrittsschwellen kam, aber auch aus diesem Traum, Nationalspieler zu werden. Kommen wir gleich nochmal im Rahmen unseres Artikels dazu. Lass mal die News nochmal durchgehen. Auch prekär sieht es leider aus beim PCF Mühlheim. Wir hatten darüber berichtet. Ich habe jetzt weiterhin auch die Informationen jetzt bekommen von verschiedensten Spielern, Ehrenamtlichen und so weiter. Mhm. Also ich drücke die Daumen, dass der PCF da durchhält. Die zweite Mannschaft ist schon ausgefallen. Die erste Mannschaft auch mit wenigen Spielern. Also immer strukturell stark der PCF Mühlheim. Aber so schnell kann es dann auch gehen. Ja, vielleicht ein Trainer weg, dann brechen drei Spieler weg, dann brechen fünf weg, dann hast du so einen Kaskadeneffekt. Und das ist wirklich schade. Ich drücke den Jungs absolut die Daumen, dass es da irgendwie weitergeht für den PCF. Und die Frauenmannschaft ist auch nicht da angetreten. Also go! Go PCF! Ja, hier sende ich
aus sportlicher Kräfte Sicht muss man erwähnen, man hat zwar 1-12 verloren, aber man hat mit diesem 1-12 die Klasse gehalten. Also man hat den Klassenerhalt gesichert, weil die Konkurrenz verloren hat. Also damit ist man auch jetzt eigentlich auch sicher in der Liga verbleibend sportlich. Und ich wünsche und hoffe, dass das Urgestein aus Mühlheim der Regionalliga erhalten bleibt.
Ja, da gingen die Grüße raus. Und etwas prekär wurde auch angesprochen von der Webseite der neuen Futsal Insight, haben wir im letzten Podcast darüber berichtet und es gab einen neuen Artikel, der stark auf den SFC Stuttgart eingebrasselt ist und wir wissen leider immer noch nicht, wer hinter der Seite steckt Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass die Impressumspflicht hier.
Man munkelt.
Ja, es gibt so viel da, die hinter den Kulissen, was da munkelt. Da war auch mal kurz die Seite weg, irgendwie jetzt.
Hm.
Nachts und dann irgendwie wieder da.
Auf Dienstag, Daniel. Da war Shutdown. Und dann war sie wieder da, aber unter einer neuen Domain, glaube ich. Also es war nicht mehr DE, es war dann com.
Ja, ja, genau. Also da geht auch unter der Haube ist da anscheinend viel Dynamik und Brisanz drin.
Mhm.
Vielleicht gab es auch viel natürlich jetzt auch hinter den Kulissen. Ich meine, was machen jetzt die Stuttgarter Spieler vom SFC und die Verantwortlichen? Das ist ja schon hart. Du kannst auch nicht dagegen vorgehen, wie normalerweise bei Medien. Also im Medienrecht ist es so, dass du bei jedem journalistischen Medium, das würde ja auch uns betreffen, also jeder, der über andere Leute berichtet und auch Fakten oder Meinungen vorstellt, muss eine Gegendarstellung in derselben Form anbieten. Nur, ja, wie willst du das machen, wenn du die nicht fassen kannst?
Ja, also, das ist schon krass, ne? Das ist ja, wir haben ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal darüber gesprochen, was die Anonymität da für, also warum wir uns identifizieren. Ein weiterer Grund ist natürlich, weil wir auch für Gegendarstellung offen sind. Ne? Wir sind ja mehr oder weniger in jeder Folge auch immer wieder Bezug nehmend auf die letzte Folge, um hier und da Neuigkeiten preiszugeben, welche wir da vielleicht falsch interpretiert haben. Also von daher sind die Gegendarstellungen bei uns allgegenwärtig. Aber was mir so ein bisschen, oder was ich so interessant finde, was mich so skeptisch der Seite gegenüber macht, dass man sich ja anscheinend jetzt, man hat zwei Artikel, die ersten beiden Artikel, und du weißt ja auch, die ersten Artikel, finde ich, sind ja bedeutsam. Das ist wie im Buch der erste Teil.
Mhm.
So, ne? Und man schießt sich hier voll auf den Stuttgarter FC ein. Also Daniel, ich muss mal gerade was reflektieren, weil ich dachte ja erst, es könnten ja auch du oder Christian dort involviert sein. Hat mir ja den Spaß gemacht und ich weiß, wir veräppeln uns ja auch manchmal. Ich dachte, dann kommst du auf einmal, tada, ich war's so. Aber als dieser zweite Artikel rauskam, also wir sprechen hier nun von den ersten beiden Artikeln dieser Seite überhaupt. Und der zweite war genau wie der erste, ein aus meiner Sicht durchaus für manch anderen auch extremst schädlicher Artikel gegenüber den Stuttgarter FC. Aber in dem Moment wusste ich, niemals ist das jemand von uns. Denn wenn wir als Mr. Futsal gemeinsam hier als Freunde und Fachleute auch, ne, wenn wir was gelernt haben, dann, dass wir nicht zu einseitig bei einem Hauptthema oder auch einem Hauptadressaten hängen bleiben, beziehungsweise auf niemanden weiter einschlagen, den wir zuvor auf den Boden geschickt haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich muss das mal reflektieren. Ne? Also mit Ausnahme des DFBs. Aber da braucht man auch ein paar Schläge mehr, um den Bereich Futsal überhaupt ein Jucken in der höheren Geschäftsetage auszulösen. Ne? Aber ich will es auch noch mal reflektieren. Ich mache das ganz kurz, Daniel. Gib mir mal eine Minute hier. Um unsere Einstellung oder die Erfahrung auch besser zu verstehen, man kann ja noch mal sich erinnern, ich habe, glaube ich, in der Folge zum Thema Hand Fortunas ja darüber gesprochen oder über eine pädagogische Metapher nachgedacht und habe gesagt, wenn wir kritisieren, dann kann das sicherlich auch mal so wirken, als ob wir jemanden oder etwas begraben. Aber wir begraben nicht, wir pflanzen. Und damit meine ich das Verb. Ja? Also nachdem oder auch schon während wir kritisieren, fangen wir ja auch an zu gießen, Daniel. Wir versuchen über Lösungen nachzudenken und geben Korrekturvorschläge, damit beim Kritikempfänger gute Wurzeln entstehen können, die diesen gestärkt oder verbessert wieder ans Tageslicht kommen lassen. Und aus dieser pädagogischen Dimension entsteht etwas, ich nenne es Ehre. Ein bisschen ist ein Ehrbegriff oder ein Ehrbegriff in der Hinsicht. Wir lassen nämlich ab, wenn jemand am Boden liegt bzw. begraben wurde. Wir stampfen niemanden ein. Ja? Wichtig ist auch, ich kann das weiter reflektieren. Ich habe da über uns mal ein bisschen nachgedacht, denn wir kommentieren oder analysieren ja auch keine Bundesligaspiele, wo ein Team zweistellig verliert, weil sonst wäre das eine quantitativ zu erdrückende Kritik, muss man auch mal sagen. Also da wurde schon genug begraben.
Es ist halt immer eine kritische Reflexion. Ja. Also wirklich. Und das steckt ja auch im Wort und in der Tradition, auch wenn man Kritik immer mit dem negativen Teil verbindet, mit der Kritik, aber eigentlich ist die kritische Auseinandersetzung eben auch das Gegenteil, nämlich dann die positiven oder die guten Seiten hervorzuheben.
Exakt.
Und das fehlt hier, die Fakten, muss ich sagen, es war nochmal eine Bestätigung dessen, was wir auch gehört haben, was wir auch im Podcast schon vermutet hatten, dass es da eben Probleme mit den Gehaltszahlungen gibt.
Ja.
Was ich mir halt eher gewünscht hätte, wäre eine Diskussion über die Strafe. Weil das ist viel interessanter, auch für die Liga, denn wir haben den Reputationsschaden, wir haben den ökonomischen Schaden. Mhm. Und was wäre jetzt eine angemessene Strafe für den SFC Stuttgart, für diese sehr, sehr kurzfristige Absage? Mhm. Ist es in der Spielordnung überhaupt gedeckt? Also da mal rein zu recherchieren, wäre spannend. Was ermöglicht die Spielordnung und auch die DFB-Ordnung? Punkt, also sportliche Konsequenzen meine ich nicht, außer natürlich ein 5:0. Selbst das wackelt ja, wenn es klare und wenn es eindeutige Krankennachweise gibt.
Krankheitsnachweise.
Krankheitsnachweise und Krankschreibung, so rum. Krankschreibung und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das ist ja hier das Wichtigste. Ja. Es müssen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sein. Und wenn die nämlich vorliegen, dann recht schwer, da überhaupt eine Strafe zu machen, wird spannend. Und wenn, ja, Geldstrafe, wie viel, also wie viel ökonomischer Schaden ist entstanden? Ja. 10.000, 20, 30, 50.000. Das wäre mal eine spannende Diskussion gewesen, da reinzugehen.
Ja, so, wenn es 5:0 kommt, kann das sogar noch positiv für den Stuttgarter FC auch hinsichtlich der Tabellenplatzierung sein. Denn man hat in den letzten Spieltagen auch nochmal Penzberg-Wacker und so weiter, wo man auch das Torverhältnis, weil es gerade so ein bisschen pari-pari aussieht, gegenüber Hohenstein nochmal erweitern kann. Naja, wir haben ja schon in unserer Folge dazu auch vom gewissen Kalkül von Spielern und so weiter gesprochen. Ich muss aber auch sagen, diese Einseitigkeit den SFC gegenüber, da wird mir auch irgendwie, also da leiten ja auch Leute ab, wer das sein könnte. Denn der Punkt ist ja, so ein schlimmer Artikel, der würde auch das sind keine SFC-Spieler vielleicht, weil das würde ja deren Position auch nochmal wirklich schwächen, wenn es da nämlich jetzt zwischenzeitlich schon zu Verhandlungen kam oder sowas. Und deswegen finde ich das auch so offensichtlich teilweise, so offensichtlich kritisch. Und da fehlt mir so ein bisschen diese, ich sag mal, wenn ich mal unsere Gruppenchats mal reflektiere, unsere Forder- und Fördermentalität. Ne? Und deswegen war mir klar, never würde da jemand von uns so einen zweiten Artikel unterstützen.
Also hinterher ist ja deine Handschrift, die du da raushaust.
Richtig, das ist eine Handschrift, genau, ja. die liest man so raus. Und auch einfach ein bisschen nachdenken, auch in Verhandlungstechniken oder Taktiken. Weil ich habe auch hier und da ein bisschen Spieltheorie im Background. Aber gut, unabhängig davon wäre so eine Impressumspflicht auf jeden Fall notwendig, wenn man so was Hartes raushaut. Weil sonst kann man die auch hier und da einfordern, wenn man nämlich der Beschuldigte oder was auch immer ist in der Hinsicht. Und da ist der SFC durch diese zwei Artikel sicherlich in einer Rolle, die dazu berechtigen könnte. Also das muss man auch mal sagen.
Ich habe noch zwei Gedanken dazu. Einmal, man hätte auch einen Artikel oder man hätte es ausführlicher beschreiben können, inwiefern der DFB durch seine Tordifferenzwertung vor dem direkten Vergleich dazu beigetragen hat. Weil das ist ja ein Hauptpunkt, dass der SFC hier nur 5:0 verliert, statt eben mit einem 4-Mann-Kader anzutreten und 20:0 zu verlieren. Weil das hätte er eventuell gemacht, wenn nämlich der direkte Vergleich zählen würde. Aber im Torverhältnis kann ich sie sogar verstehen, weil ich verstehe es weiterhin nicht. Warum? Ich wusste es noch nicht mal für die Bundesliga bis vor kurzem, dass wir nicht den direkten Vergleich hatten. Das ist eine Katastrophe. Da muss man ran. Ich bin leider nur in der AG Kommunikation und Vermarktung. Aber ja, da muss man mal sehen, was da kommt. Und zweiter Gedanke hierzu. Grundsätzlich gut, dass wir ein zweites Medium haben, die schreiben. Also ich kann da nur dem Futsal in Zeit empfehlen, hoffen oder wir wünschen, dass man weitermacht, das Ganze runterfährt, Gritte, also einfach pro Contra Content liefert, weil jeder Content ist wichtig. Die Artikel hatten ja auch einige an Kommentare. Also dort zieht man Aufmerksamkeit. Genau. Super, das brauchen wir, das braucht die Community, das braucht jeder. Und das ist natürlich super.
Genau, und wir können es, inhaltlich können wir Dinge durchaus bestätigen, weil wir ähnliche Infos haben, ne, klar. Deswegen finden wir es auch interessant nochmal zusätzlich. Aber meine Kritik an dem Artikel ist einfach, dass dieser Doppelartikel, das ist ein Doppelartikel gegenüber den Stuttgart FC, das wirkt schon etwas interessengeleitet. Ne? Und wenn jemand, Daniel, ne, in Futsal-Deutschland mit unterschiedlichen Interessen oder Mandaten oder Aufträgen reflexiv und offen umgeht, dann sind es ja wohl wir hier. Ne? Weil jeder hat einen Herzensverein von uns und dennoch versuchen wir hier objektiv und subjektiv zu berichten. Und so neutral wie möglich aber. Ja, und deswegen kann ich das, irgendwie kann ich das in der Hinsicht so da ein bisschen reflektieren, wenn ich sowas lese. Und es wirkt so ein bisschen einseitig. Also es würde mich echt freuen, wenn da jetzt so, ne? Ich habe mich auch gefragt, dann brauchen wir noch ein weiteres Medium, das weiter investigativ irgendwelche kritischen, was auch immer, Insider-Sachen, Geschichten macht. Wir brauchen eher Futsal Outside, nicht Futsal Inside. Der raus, bringt diesen Futsal raus in die Welt, das Positive, die Synergien, und da kann ich jetzt eine Brücke bauen, oder? Die Synergien, Daniel, kannst du dich erinnern, was in der Woche bei uns passiert ist? Denn wir haben ja auch was gemacht. Wir haben auch einen neuen Artikel rausgebracht.
Ja, relativ
Kompakt, prägnant. Ja, erzähl.
aus der kalten Schulter geschüttelt, nachdem uns wieder, nachdem du die Kilman-Effekt-Grafik, die ich mal gebastelt hatte für die Fortuna, deutlich verbessert hast und nochmal schöner gestaltet hast. Und wir uns dann dachten, hey, lass uns das doch jetzt nehmen. ChatGPT tut seinen Rest. Ich habe dann so 20 Stichpunkte zusammengekleppelt, den bei ChatGPT rein. Der hat mir halt ein schönes Framework drumherum gebaut. Dann war es auch einfacher für euch noch weiter hinzuzufügen. Und somit entsteht wirklich ein schöner Text oder entstand ein schöner Text.
Ja, wir müssen so mal, nicht, dass Sie denken, wir machen hier Texte mit ChatGPT. Wir haben, das war ChatGPT und wir drei, ne? Also du, Christian und ich haben dann da das zusammengeschrieben, aber in Kürze. Und genau, ja, ich baue ja auch gerade an einem Konzept, auch für die Lehrgänge weiter. Die Grafik, die ich dort verwendet habe, die habe ich auch bei Lehrgängen schon getestet, ne? Bei Fußballtrainern. Und deswegen, ich habe da versucht, auch so ein bisschen Evidenz aufzubauen, eine Rückmeldungskultur. Und ja, da unter anderem der Kilman-Effekt, den du ja, ja damals auch für Fortuna ganz stark versucht hast zu implementieren, also zumindest in der Argumentation mit reinzubringen. Ja, und da haben wir ein paar Effekte mit rausgehauen. Ne? Auch der Fame-Effekt, der zum Beispiel aktuell beim DFB so ein bisschen den Masterplan ausmacht. Ne? Ab 18 gönn dir Futsal, aber bis dahin spiel Fußball. So ist so vereinfacht gesagt. Messi-Effekt ist noch dabei. Ne? Wir haben schon Hinweis kriegen, man kann es auch Ronaldinho nennen. Ja, da mit Messi und Co. sind alle gemeint, die da. Wir können da gerne noch eine weitere Grafik
Vielleicht müssen
machen.
wir ganz kurz für die Zuhörer, die das noch
Ach
gar
so.
nicht gelesen haben, also in dem Artikel Synergien Futsal und Fußball geht es halt darum, dass es eben diese Fußball-Lane gibt, also die Fußballlaufbahn, die Futsallaufbahn, aber dass es eben nicht parallel verläuft, sondern es ja Überkreuzungen gibt. Also man wechselt vom Fußball in den Futsal und wieder zurück, man wechselt vom Fußball in den Futsal und bleibt dort, man wechselt vom Futsal in den Fußball und so weiter. Und das haben wir ja beschrieben, wie Messi eben, der aus dem Futsal heraus, wie auch Ronaldinho, wie ganz viele
Ja,
brasilianische und
deswegen
spanische
meine ich
Spieler.
ja.
Das sind ja so
Ich
die,
glaube, wir machen noch eine Grafik
das sind die
dazu, damit wir
bekanntesten
den sehen.
Vertreter, Ronaldinho
Ja.
und auch Messi, und eben aus dem Futsal in den Fußball, in den professionellen Fußball es geschafft haben. Dann gibt es halt Kilman, der aus dem Profi-Fußball aussortiert wurde, aufgrund von ja, körperlicher Schwäche. Auch Elias Saad ist so ein Fall. Dann in den Futsal, dann eine Karriere mit dem Futsal und dann aus dieser Visibilität, aber auch aus diesen neuen Skills, die man sich angeeignet hat, raus in den Profi. Fußball und eben Max Kilman hat 20 Millionen Transfermarkt.de Euros wert. Ja, also kein Transferwert, aber halt ja, dieser fiktive Wert. Ja, das waren ja so ein paar Effekte. Und diese Fame-Effekte eben von ganz komplettes System durch, was du gerade gesagt hast, bis 18 und dann lieber international Nationalmannschaft spielen, anstatt fünfte Liga Fußball. Ja, also nochmal dieses Fame. Also wer sieht sich nicht ehrlich mal auf diesen schönen Plakaten in Bielefeld? Geil, ja? Bist einfach auf so einem Plakat. Schaffst du halt in der fünften Liga nicht.
Ja, genau. Also, das sind ja Spieler, die auch vielleicht fünfte Liga Fußball gespielt hätten, maximal. Also von daher, ganz interessant. Ja, und dann haben wir noch, also weil du hast ja erwähnt, jetzt können wir kurz beschreiben. Ich gehe natürlich davon aus, dass unsere Zuhörer auch unsere Artikel lesen, ne? Ja, und wir haben noch den Vereinserhalt auch, ne? Das heißt, wenn der Kilman-Effekt nicht kommt, dann hat man auf jeden Fall Mitgliedererhalt, vielleicht sogar Wachstum dadurch, ne? Weil wir auch davon sprechen, das ist eben zum Beispiel eine Evidenz, die ich aus den Lehrgängen mit Fußballtrainern nehme, dass wir vor 10 Jahren teilweise noch doppelt so viele Kinder und Jugendliche im Fußball hatten. Das ist für mich auch sehr interessant, diese Rückmeldung. Das heißt, der kann dabei helfen und die duale Ausbildung, die wir dann, wo wir dann Beispiele genannt haben aus der Bundesliga mit Jahn Regensburg und dem MCR Futsal Club Bielefeld, die dual in Methodik und Didaktik ausbilden im Training und Wettbewerb. Genau, das finde ich, sollte man auch noch erwähnen. Und dann haben wir mehr oder weniger alle bisher bekannten und prägnanten Effekte, die wir in der Synergie zwischen Futsal und Fußball kennengelernt haben, aufgeführt. Und ja, alles Weitere dazu kann man im Artikel nachlesen.
Genau, wir verlinken euch den in den Shownotes und dann könnt ihr ja nachschauen unter dem Podcast. Ja, und letzte News, die ich noch habe, diese Woche war ja die DFB, ich habe es eben schon anklingen lassen, DFB AG Kommunikation Vermarktung, in der ich drin bin, war ein interessantes Gespräch, ging auch in die richtige Richtung und zwar gab es ein positives Signal, also erstmal Signal, dafür, dass einmal die Highlights eventuell auf YouTube auch verfügbar gemacht werden, weil das wäre ja ganz, ganz wichtig für das Teilen. Also ich könnte ja niemand jemanden die Highlights der Fortuna schicken, weil die Verlinkung so kompliziert ist. Also das wäre schon mal ein großer Schritt und viel wichtiger, dass eben die Vereine das Streamingrecht behalten. Das argumentieren wir ja seit Beginn der Bundesliga aus kartellrechtlicher Sicht. Die Vereine hoffentlich nächste Saison das Streamingrecht grundsätzlich haben und der DFB ein Pickrecht bekommt. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen vorher, wie auch immer. Dass er sich Spiele rauspicken kann und diese dann selbst streamt und ja, dort die Kosten trägt für den Stream. Das wird also spannend, für mich ganz wichtig, damit wir mehr Streams bekommen. Die Qualität, auch wenn ich mir die österreichische Liga anschaue, da gibt es viel mehr Streams. Ganz ehrlich, dass auch nur eine Kamera reicht vollkommen. Ja, also das ist eine gute Tendenz. Wollen auch mal ein bisschen an das Wertehaus gehen. Ich sag nur Lässigkeit, Futsal. Mal gucken, was wir da arbeiten können. Ansonsten, ja, ist erstmal ein guter Auftakt gewesen, was am Ende.
Ja. Lässigkeit, Futsal?
Ja, das hatten wir mal vor einigen Podcasts besprochen, dass im DFB Wertehaus Futsal, was irgendwann mal erstellt wurde vor der Bundesliga, also welche Werte hat der Futsal? Da kommt Lässigkeit vor. Lässig. Also, ja, wahrscheinlich entstanden aus diesen Futsal-Spielern, die da die Tricks machen. Aber das ist doch, also ich will doch keinen Profisport, der lässig ist.
Ja, ich meine, genau, oder auch einfach, damit man ihn ernst nimmt in Methodik und Didaktik einfach. Deswegen, ich horchte gerade hier auf, als so lässig.
Naja, das ist, also du willst ja, die Leute sollen ja zum Training, die sollen wirklich intensiv trainieren. Ja, ja. Die sollen und sich Playbooks anschauen.
Genau, das geht da nur, wird nur lässig der Ball und her, hin und her geschoben. Nee, also wenn man das erstmal spielt, dann weiß man auch, wie viel Spaß diese Intensität macht, die dadurch kommt. Ne? Auch die Geschwindigkeit, die konditionellen Ansprüche, das bockt. Ne? Wir haben auch in unserem Artikel kurz geschrieben, das, was man so an den Daten erkennt, dass man einfach viel häufiger den Ball hat. So, das ist das Geile. So, ne? Also es ist nicht so, dass man da einfach Lässigkeit verbinde ich so mit Chillen oder sowas. Also ja, abchillen kann man auch danach oder davor, aber auf dem Platz ist kein Chillen, gibt es keine Alibi-Spieler. So, deswegen, also da finde ich den Lässigkeitsbegriff schon, ja, vielleicht hat das so einen Lifestyle-Effekt vielleicht, oder man wünscht sich den, aber dafür muss man auf den Platz. So sieht's aus. Gut, Daniel, waren das News ausreichend für heute?
Das waren sie.
Ja, wollen wir uns aber noch die Regionalligen anschauen?
Ja, was da noch als Restprogramm lief.
Genau, Meister haben wir ja bis auf einen, alle.
Ja.
Ne? Können wir aber kurz einmal in die, also gut, wir haben die Westliga schon angeschnitten, dann können wir da vielleicht eben kurz starten, dann sind wir da schnell durch. Wenn wir uns das mal ein bisschen angucken.
Sehr eindeutige Ergebnisse, leider zum Saisonende.
Ja, so ein bisschen die Luft raus. Ne? Wuppertal verliert zu 10-0 zu Hause gegen Schwerte. Cheruska Detmold gewinnt gegen den UFC Münster 8-5, hat sich somit wieder an Gütersloh vorbeigeschoben. Aufgrund des besseren Torverhältnisses, sodass man Zweiter ist, Gütersloh Dritter. Niederrhein, Soccer gewinnt gegen Köln, gegen Fenerbahce Köln 14-0. Gerade schon erwähnt, der Primero Club Futsal, der Futsal Mülheim verliert gegen die Futsal Panthers Köln 1-12. Gütersloh hat spielfrei. Und das Spannendste an der Liga ist jetzt noch eben der Kampf um Platz 2 zwischen Schwerte und Gütersloh. Das wird sich in den nächsten zwei Spielen.
Und Detmold, oder?
Ja, Detmold ist auch noch dabei. Ja, aber punktgleiche Schwerte und Gütersloh. Aber gut, dann lassen wir uns die drei nehmen. Meine Güte, dann Detmold noch.
Genau. Primo, also der PCF hat auch den Klassenhalt sportlich jetzt geschafft. Nein. Auch super, ja, aufgrund der sehr, sehr variablen Saison und nur ein Absteiger, ja, Fenerbahce. Ich hoffe, die Jungs bleiben am Ball. Wir haben nicht den klassischen Effekt im Futsal der Auflösung nach dem Abstieg.
Ja.
Hoffen wir nicht.
Hoffen wir nicht, tatsächlich. Gut, dann lass mal gegen den Uhrzeigersinn in den Südwesten gehen. Da gab es nämlich am 4.3. ein Spiel, am Samstag. Und zwar gewinnt der VfR Friesenheim gegen Sportverein Trier oder Postsportverein mit 14:3 und schiebt sich somit auf, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott, das ist so. Man muss hier immer so gucken, damit man die
Miniliga.
Die Miniliga auf den zweiten Platz, genau, und sie werden noch Zweiter am Ende, so kann man es sagen. So, Friesenheim ist Vizemeister im Südwesten, während die TSG aus Mainz ja schon als Meister feststeht. Dann lass uns weiter in den Süden gehen, wo wahrscheinlich auch nicht viel Neues zu sehen ist. Nee, einzelne Spiele, gucke ich gerade, gab es überhaupt was?
Nee, gab es gar nichts.
Gab es gar nichts, also die überspringen wir, dann gehen wir in den Nordosten. Was gab es dort, Daniel? Magst du es erzählen?
Ja, da gab es natürlich mal wieder, da gab es ein Torfestival. Jena 14:8 gegen Siemensstadt. Ja. Etwas knapp, muss ich sagen, für Siemensstadt. Also war da eine schöne Partie. Entweder, Siemensstadt hat da jetzt entsprechend neue Spieler oder auch natürlich Jena testet und nutzt das ganze Spiel auch für andere Spieler. Also das war jetzt noch. Ja.
So Thema Futsal und viele Tore. Ich will mal kurz eine kleine Anekdote aus den Lehrgängen geben. Denn am Ende des Lehrgangs schaue ich mir immer ein Futsalspiel mit den Teilnehmern an, um so ein bisschen Spielbeobachtung nochmal anhand des Spiels bestimmte Regeln nochmal zu erklären oder auch einfach Taktiken. Und ich kann dir eins sagen, zuletzt habe ich das Spiel aus der ersten Bundesliga-Saison zwischen Weilendorf und Hohenstein gezeigt. Ich glaube, es war 11:7 oder so oder 11:8 oder 12:7 oder so. Dieses mit den vielen Toren, wo es schon zur Halbzeit 6:4 steht. Das haben die voll abgefeiert, wegen den Toren. Ja. Mhm. Davor, ich dachte, komm, ich zeig mal die ganz Großen, habe ich das Finale WM zwischen Portugal und Argentinien gezeigt. Und das fanden die grottenschlecht, weil es so wenig Tore gab. Und die meinten, das ja nur Geholz. Also wirklich. Also das war halt ein recht körperbetontes Spiel. Weißt du noch, Ricardinho wird da irgendwie mit Tätigkeit niedergestreckt.
Ja, dieses, das schwebt da rum, das Futsal, diese Leichtigkeit, dass es so lässig ist. Genau. Ja, und dass man da so Grätschverbot hat und was nicht alles da rumschwirrt. Genau. Und es ist furchtbar. Ja, es sind wirklich
komische Vorteile. Man denkt dann, ja, mit Lässigkeit schießt man da eben halt 20 Tore. Und das Spiel zwischen Weilendorf und Hott, das gefiel dann, weil so viele Tore gefallen sind. Also das, man hat es auf jeden Fall gemerkt, so viele Aktionen dann auch. Ja, gut, also um Interesse zu wecken, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man mal hohe Ergebnisse zeigt, beziehungsweise so enge oder hohe, viele Tore. Muss ich mich noch weiter reflektieren, wie ich das mit den Lehrgängen und den Spielbeobachtungen am Ende dann mache. Mal gucken. Gut, aber lass uns weitergehen.
Viele Tore gab es auch im Norden, sehr enge Spiele, maximal 2 Tore Unterschied, also richtig alle Spiele eng am Wochenende und ganz, ganz wichtig das Spiel. PTSK Kiel gewinnt knapp gegen Wolmertshausen, Sparta hinterher auch knapp gegen Nordheide und damit ist der PTSK Kiel jetzt vorne. Ein Spiel noch, es wird der richtig spannende letzte Spieltag. Wer steigt am Ende auf, entscheidet sich also dann am, noch zwei Spieltage.
Ja, und für Kiel glaube ich noch ein.
Ah, genau, Kiel 1, richtig, und genau, Futsal, genau, die können auch vorbeiziehen und haben noch 6 Punkte, also es bleibt extrem spannend.
Also Sparta muss noch gegen Maihan und dann in Woltmarshausen. Könnte ja knapp werden, noch das letzte Spiel oder das eine oder andere. Und Kiel muss am nächsten Spieltag gegen die Fortuna aus Hamburg gewinnen, damit sie ihre Hausaufgaben machen und dann hoffen, dass da noch was passiert.
Stimmt, damit hat Kiel das ja gar nicht in der Hand.
Nein.
Stimmt.
Sparta Futsal
hier mit in der Hand, ja.
Ich glaube mit De La Cuesta, der ehemalige Spieler von den Panthers. Der ist der Spielertrainer. Ne? Der,
der okay, macht interessant. Das
da, ne? Aber ich bin auch gespannt. Ich frage mich auch, Daniel, sollten die Kieler uns mal beantworten oder auch die Sparta-Leute, würden die überhaupt für eine Bundesliga melden? Das ist, also das würde ich. Das
ja,
würde mich
guter echt, Punkt, ja.
Ne? Weil das ist ja auch irgendwie so fun-mäßig. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das ist schon, ich finde, diese Nordliga, das, was da übergeblieben ist, das wäre schon ein Riesensprung in die Bundesliga. Also bei Pauli haben wir letzte Saison noch gesagt, das passt. Oder auch schon Fragen gestellt. Aber bei den Teams, da habe ich auch ein paar Fragezeichen, was das angeht, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, vielleicht meldet man sich mal und sagt, ob man Relegation und Bundesliga machen würde. Deswegen, also, sonst hätten wir ein Problem mit der Relegation und dann müsste man da vielleicht auf eine Einfachrunde Fünfergruppe oder was auch immer wechseln. Ne? Schade dann. Aber gut, würde mich auf jeden Fall interessieren aus dem Norden. Da ist nämlich Spannung angesagt. Mhm. Und gut, Daniel, das war's mit den Regionalligen der Herren. Wir können natürlich noch in den Westen schauen zu den Frauen. Gab es da was? Hast du da was erlebt? Ich sehe kein Spiel aus meiner Sicht.
Nee, da war nichts weiter. Können wir weitergehen. Ich hab noch hier die, was habe ich denn noch hier, die gerade mal aufgemacht, jetzt habe ich sie wieder vergessen, die Berlin-Liga mal einfach so geschaut. Und ja, da scheint es, wo habe ich sie jetzt gerade zugemacht? Jetzt, ja, das mag ich gar nicht so an der DFB-App, weil du dann immer, die Namen sind mir nicht ganz eindeutig. Und zwar der BSC Eintracht Südring ist da voll auf Siegeskurs in die Regionalliga Nordost. Wäre natürlich schön für die Berliner, da auch so einen traditionellen Verein zu haben, der jahrelang dabei ist. Ja, würde mich freuen, wenn man da nach oben zieht und dann da auch hoffentlich auch gut mitspielen kann.
Ja, also wenn dort in der Liga das Torverhältnis zählt, sind sie auf jeden Fall durch. So. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Liga dann wieder der direkte Vergleich zählt, weil man dort reflektiert ist, weil man weiß, man hat eine gewisse Leistungsheterogenität. So, gut, Daniel.
Dann kommen wir zum Highlight, zum Schmankerl.
Ja.
Dem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Lettland. 3:1, kein großes Torfestival für die Halle, aber viel zu diskutieren in diesem Spiel. Wir können uns aber den Fakten abwechseln. Der erste Fakt, aus dem Sofa heraus, tolles Futsal-Erlebnis, weil der Stream war gute Qualität, der Kommentator sei dahingestellt, okay, erzählt halt irgendwas, aber war völlig solide, war jetzt nicht unser Julian Lukas Schäfer, ja, der das auch nochmal so ein bisschen emotional macht, aber okay, ja, war halt so Eurosport-Style. Okay, alles gut. Dann 704 Zuschauer, damit Rekord. Und live, war ja live dabei, ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, also so in der Mitte waren das so 260, 270 Zuschauer, zum Ende hin sogar live 363 Zuschauer, die live dabei waren, wenn man jetzt ganz Futsal Deutschland nimmt, die ja nicht in der Halle waren, ja, also so viele werden jetzt nicht aus ganz Deutschland da angereist sein, fand ich die Zahl gar nicht so hoch, muss ich sagen, denn das zeigt ja wieder, wo wir stehen. Ja.
Jetzt die Streaming-Zahlen,
meinst du? Also die Live-Zuschauer dieses Spiels.
Aber es ist eine gute Reflexion dann, weil dann kann man nämlich auch vor Ort mal besser einschätzen, weil das war ja das Rekordspiel. Mehr hatten wir noch nie in der Halle im Futsal in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Und ja, ich kann zu den Streaming-Zahlen nichts sagen. Ich habe mir den Stream jetzt nicht großartig angeschaut, sondern mir dann nochmal die Tore und die Szenen angeschaut, die ich auch nochmal reflektieren wollte, weil ich ja vor Ort war. Und ich war auch...
Kurz, Zuschauer, nur ein Hinweis.
Ja, bitte.
Es waren ja eigentlich 3000 Tickets, glaube ich, verkauft. Ich bin nicht ganz sicher, aber der Rekord wurde auch nur um 13 Tickets geschafft. 13 Zuschauer, denn das Spiel Deutschland gegen Tschechien 2017 in der Ballsportarena in Dresden hatte 2691 Zuschauer. Ja. Also auch der Rekord war ganz knapp, aber er ist da.
Ja, natürlich ist er da. Und warum ist es nicht 3000 geworden? Ich glaube, weil halt auch viele Karten an Verbände gingen und so weiter, die dann ja vielleicht auch nicht irgendwie dann dass diese 200, 300 fehlen.
Und der Streik, da war doch Streik in
ja, komm
der Öffentlichkeit. Ach so, ja.
Wollte ich noch sagen. Aber ich glaube, das war einerseits ein Grund, dass also 200, 300 Leute fehlten. Und die Öffis haben gestreikt, NRW und vor allem Bielefeld. Taxis und Privat hatte Konjunktur, also Privat-Pkw in der Hinsicht. Und es kann auch nochmal ein Grund sein, dass man vielleicht nochmal 100 Leute weniger oder sowas drin hatte. Ich denke, diese Kombination hat es am Ende ausgemacht. Ich war ja mit dem MCH-Tross dort und man hatte da mehr oder weniger den Block G gebucht. Rund um die DFB-Plätze hatte man mehr oder weniger gebucht für den Verein. Und ich war nicht im VIP-Bereich, weil irgendjemand hat da uns eine Nachricht geschrieben. Ich war nicht VIP-ler, muss ich sagen. Ich habe keine Schnittchen genossen, habe aber auch gehört, das war gar nicht so gut.
Nee, ich habe auch Bilder gesehen, das war echt.
Ja, und ich war am Spielfeldrand. Ich hatte so nennt man das dann im Basketball, Seats direkt am Spielfeld. Und hab sie mir auch in der Hinsicht schön zentral genommen, damit ich auch die Bänke besser beobachten konnte und auch einfach dieses Feeling, auch die Geschwindigkeit des Spiels besser wahrnehmen konnte. Das ist nämlich was anderes, wenn du oben sitzt oder das Fernsehbild hast, im Vergleich, wenn du unten am Spielfeld dran sitzt, diese Geschwindigkeit auch und die Intensität wahrzunehmen und damit sozusagen ein Feeling mit den Spielern und den Bänken auch aufzusaugen. Das war mir zum Beispiel wichtig. Und dann saß ich da am Rand und habe mir das angeschaut, das Spektakel in Bielefeld. Genau, Daniel. Das erstmal dazu. Soll ich weitermachen? Soll ich mal ein bisschen erzählen? Oder ich
will genau, noch jetzt kannst du ja zum, genau, du warst in der Halle, du hast das Event mit live miterlebt. Mhm. Und dann, wenn du noch drumherum etwas erklären möchtest, der Mann mit dem Hut, das warst du. Ich habe dich so oft auf irgendwelchen Bildern gesehen. Ja, sonst können wir da auch noch Spielerische sprechen.
Ja gut, ich hab mir einen Hut aufgesetzt, weil ich einerseits Kopfbedeckung hier und da mag, weil ich ja keine Haare habe, beziehungsweise sie abrasiere. Deswegen ist es ein bisschen kalt. Und gleichzeitig wollte ich auch nicht von allen immer direkt erkannt werden. Also deswegen, also ich wollte ein bisschen nur mit den Leuten sein, die ich kenne. Und es war aber interessant. Also ich fand, die Atmosphäre war super. Ich habe ja auch den Vergleich zu anderen Spielen. Ich fand ja, also von der Atmosphäre muss ich sagen, du kennst ja noch das Spiel damals in Hagen war es, glaube ich, Schwerte gegen die Hamburg Panthers, Finale der Deutschen Meisterschaft. Da fand ich natürlich die Jubel, oder besser die Fangesänge der Holzhulspfosten überragend. Also dieses Niveau hat es nicht erreicht, das Spiel. Also es war jetzt nicht da irgendwie, dass da irgendwelche Fangesänge waren, die wirklich das Spiel, also Wahnsinn, auch so ausgemacht haben. Aber dennoch war eine wahnsinnig interessante Energie in der Halle, weil alles voll war. Ich glaube, nur vereinzelt, wie gesagt, diese Kindersitze oder Kinderplätze hinter dem linken Tor aus dem Fernsehbild heraus waren ein bisschen frei. Ansonsten war alles pickepacke voll. Und es war eine wahnsinnig interessante Energie in der Halle. Und das hat man gemerkt. Die deutsche Mannschaft wurde in den ersten 10 Minuten enorm von dieser Energie in der Halle und auch von der Unterstützung der Zuschauer getragen, während die Letten aus meiner Sicht sich auch schon ein bisschen beeindrucken ließen davon. Also man hat es gemerkt, dass man es vielleicht auch in Lettland nicht gewohnt ist, vor 3000 Leuten zu spielen. Ne? Ich glaube, das war für beide Mannschaften eine wirklich einzigartige Erfahrung. Vor allem die Deutschen am Anfang wirklich wie die Feuerwehr abgegangen. Es hätte auch schon nach 10 Minuten 4-0 stehen können oder 3-0. Aber das hat man ja im Fernsehen auch gesehen. Und in der Halle hatte man auch dieses Feeling. Also man hatte auch da das Gefühl, oh, heute ist ein Sieg drin, auf jeden Fall. Weil vorher wurde ja ein bisschen reflektiert, ne? Nach dem 1-5 im Hinspiel. Aber es gibt Punkte, die mir aufgefallen sind, weil ich ja auch ein bisschen reingehorcht habe und die Bänke auch ein bisschen beobachtet habe und auch gehört habe, was da erzählt wurde. Da wurde von den Letten zum Beispiel der Boden moniert. Der Boden, Slow Ball, hieß es immer. Und das hat man auch gesehen bei den Letten, Daniel. Ich fand, die haben in einem recht schwachen 1-2-1-System versucht zu agieren, immer hier und da ein bisschen rotieren und haben die Pässe vom, dann natürlich diese Diagonalpässe vom Fix auf den Ala mit einem, ich sag mal, relativ langsamen Boden auch ganz schlecht gespielt. Und da sind die Deutschen am Anfang immer wieder zwischengekommen, zwischen diese Pässe. So sind auch die Tore entstanden, ne? Die ersten beiden. Dass man die Pässe abgefangen hat und dann daraus aus der Umschaltsituation die Tore gemacht hat. Und da hätte ich mir von den Letten mit dem Bewusstsein, weil sie in der Halle ja auch schon trainiert hatten, dass der Boden ein bisschen langsam ist, als Lösung vielleicht mal ein 3-1 gewünscht im Aufbauspiel, weil man dann natürlich viel ruhiger mit den Alas das Spiel aufbauen kann. Und so mit dem 1-2-1 war das eigentlich gefundenes Fressen. Und das meinte ich gerade auch am Anfang mit Heimvorteil für die Deutschen, dass man eben mit diesem Boden interessanterweise einen Heimvorteil hat, wenn man nämlich diesen blauen Boden kennt. Ich kenne ihn ja auch noch und ich stand ja auch vor dem Spiel, ich war ja schon sehr früh da, habe ich mir den Boden auch angeschaut und dachte auch, oh, das ist der schöne, stumpfe Boden. Ja, der Ball, der geht da nicht so schnell, dann hast du den Ball vielleicht auch nur auf 0,6 Bar oder 0,7 aufgepumpt, also nicht jetzt das obere Optimum ausgeholt, sondern das untere. Und dann ist das wirklich ein relativ langsamer Ball. Und die Letten konnten damit nicht umgehen. Die spielen nämlich sonst auf Parkett zu Hause. Das ist
eine super Sache. Ich meine, wir haben uns ja immer, wir wollten immer diesen schönen Holzboden oder parkettähnlichen Boden. Und ja, man muss eigentlich sagen, eigentlich Quatsch. Also eigentlich, wenn du den Boden auswählen kannst, selber, und es gibt anscheinend ja keine wirklichen Vorgaben, welches Material dieser Boden hat, ja, dann doch einen Boden, auf den du und die Nationalmannschaft irgendwie öfters trainieren. Also man müsste, wenn schon, ein bisschen professioneller machen. Man müsste die Deutschen in der Halle dann in Frankfurt auch auf diesem Boden trainieren lassen, sodass man diesen Heimvorteil hat. Und das finde ich dann schon interessant, wenn man das machen kann. Und wenn man das machen kann, sollte man das auch tun. Warum nicht? Also.
Ich fand das auch, also vor allem wenn du unten am Boden, ich kenne das ja noch aus Duisburg, auch als Trainer Landesauswahl, einfach dieses Spiel zu beobachten, dass das in der Halle B zum Beispiel, und auch wenn die ja noch stumpfer ist, auch noch sehr langsam ist vom Gefühl. Und das wirkte genauso. Und wie gesagt, weil die Letten haben sich häufiger, also Trainer und Spieler, weil der Trainer hat Kommandos gegeben und die Letten auf dem Platz haben reagiert mit Slow Ball. It won't work. Slow Ball, haben die alle immer gesagt. Und und dann ist mir aufgefallen, dass die Letten taktisch das anders hätten machen können. Die hätten häufiger dann ins 3-1 gehen können, einfach um ein sicheres Aufbauspiel zu kreieren. Oder wie die Deutschen, das fand ich auch interessant, auch wieder ins 4-0 zu kommen, einfach um kürzere Passwege zu haben, weil der Ball eben nicht so schnell ist. Und da fand ich einfach, da war Deutschland besser eingestellt, was das angeht, auf dem Boden. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Absicht, dass man diesen Boden nutzt. Ich weiß gar nicht, ob man beim DFB das als Vorteil sieht, aber es ist ein Vorteil gewesen in diesem Spiel. Und das war bemerkenswert. Und ich denke, das ist einer der Punkte gewesen, warum man dieses Spiel gewonnen hat. Weil man eben daraus auch zwei Tore geschossen hat, weil die Letten Slow Ball gespielt haben und man den dann auch besser gewinnen konnte. Mhm. Das war ein Punkt. Genau, willst du auf die Tore eingehen? Dann kann ich da nämlich direkt dran ansetzen.
Gerne, kann ich machen. 1-0 durch Memo Sözer relativ schnell, was natürlich auch für die Halle schön war, dass man da direkt ein Event hat. Was jetzt hier auffällt, Lettland kommt über den Ala, hat den Ball auf dem rechten Ala. Und dann macht man eben, möchte gerne an Sözer runtergehen, vertikal aufmachen, bleibt an Sözer hängen. Jetzt wird es spannend. Suat Ak nimmt den Ball auf, fährt einen super Konter, weil er geht in die Mitte. Die beiden Außenalas mit Sözer bleiben außen schön, sodass sie dann den Konter schön beenden können. Aber Ak steht eigentlich falsch defensiv. Ja. Denn er steht ja vor dem Ball. Also wenn der Lette und würde das sehen, hätte er eher den Pivot vorne anspielen können. Ich weiß gar nicht, ob dem 4-0 da stand. Ich meine nicht.
Ja, ja.
Aber Ak covert Sözer nicht und nur deshalb bekommt er den Ball. Super, geil. Und dann machen sie es wirklich richtig gut, weil Ak in die Mitte zieht, Sözer schön Speed bekommt, dann den Vertikallauf, den Horizontallauf in die Mitte und dann auch satt abgezogen. War ein schönes Tor direkt am Anfang mit dem kleinen Funfact, würde ich es nennen.
Ja, dass man ja, aber es ist interessant, weil es ist mir ähnlich, weil im Spiel ist mir das nicht so gut aufgefallen. Aber als ich dann mir die Highlights nochmal angeschaut habe, ist mir das auch aufgefallen, dass die Letten das einfach schlecht spielen. Natürlich dann auch mit dem Slow Ball, natürlich, deswegen. Aber auch was ich stark finde vor allem ist, auch was das deutsche Spiel enorm verbessert hat in den letzten Spielen und auch, ich finde, in den letzten Phasen jetzt, die man in Qualifikation war, dass Memosch zunehmend auf den Ala spielt. Das ist enorm wichtig. Der hat ja häufig auf dem Fixu gespielt und da ist er verschenkt. Hier hat Memosch gezeigt, dass er nicht, also hat er schon aus dem Anfang seiner Nationalmannschaftskarriere häufiger immer diese Bälle auf dem Ala gewonnen. Weil, ne, mit so einem, ich sag mal, mit diesem Scherenschritt und so weiter, gewinnt er die Bälle, genau wie hier. Und dann, wenn er dann als Ala den Ball bekommt, dann startet er ins Zentrum, horizontal auf, wie du schon sagst, und dann kann er dieses Verzögern, dieses Fintieren gut. Er weiß ganz, also er kann gut antäuschen, ob er, ne, es wirkt immer so ein bisschen dieses Verzögerliche, oder ja doch, so nenne ich es mal, das Zögerliche. Und dann kommt ein satter Schuss, der nicht zu verteidigen ist. Das ist eine Stärke von ihm. Und da muss man einfach sagen, auf den Ala ist er wahrscheinlich auch in diesem Spiel, hat er sich damit auch sicherlich wiederum als einer der besten deutschen Spieler präsentiert. Auf dem Fixo ist er bei langem nicht auf diesem Niveau. Auf dem Ala ist er absolutes Top-Niveau in Deutschland. Und deswegen, Memo Sözer, es freut mich enorm für ihn, weil Bielefeld, als lange Jahre bei uns beim MCH gewesen, und dann dieses Spiel und dann mit zwei Toren der Man of the Match auch noch, kommen wir gleich aufs zweite, auch enorm heiß, muss man auch sagen. Enorm heiß auf dem Platz, Memosch. Ich fand auch, so mal kann mal kurz auch diese Energie nochmal aus der Halle nochmal mit reinnehmen. Also ich fand zum Beispiel, dass Grünberg am Anfang gespielt hat. Der hat ja gestartet im ersten Block. Grünberg, der Dübetant. In den ersten 10 Minuten richtig stark. Richtig stark. Einmal ein dummes Foul gemacht, aber genau das ist es. Wenn du heiß bist, kann das passieren, aber richtig stark. Oliveira voll on fire, wirklich gut. War auch richtig stark. Und dann Memosch, also ich fand alle gut. Alle haben abgeliefert, aber ich fand Oliveira und Memosch im gesamten Kontext besonders defensiv auch besonders heiß. Also die waren richtig, richtig da, sind mir positiv aufgefallen. Und ach ja, noch ein kleiner Side-Fact. Vor dem Spiel wurde Memmoš dann für sein 50. Länderspiel geehrt, Daniel. Das hast du
ach
ja
so,
schon.
Wurde nachgeholt. Nein, ich habe das
ja?
nicht gesehen. Ich kam im
Nachgeholt, genau, so kann man es nennen. Ja, okay, ich lasse es jetzt unkommentiert und freue mich darüber. Denn ich muss auch eins sagen, das war ein total gelungener Event. Das war super Werbung für den Futsal. Und wir gehen ja gleich noch weiter auf die weiteren Tore ein. Aber insgesamt vom Event war es einfach super gelungen. Die Halle war voll. Es war ein Spektakel und die Deutschen haben mitunter ihr bestes Spiel abgeliefert, das ich bisher gesehen habe. So muss man es einfach sagen. Die ersten 10 Minuten, ich habe selten eine bessere deutsche Futsal-Nationalmannschaft gesehen als in den ersten 10 Spielminuten. Muss man einfach sagen. Mit Heimvorteil und allem drum und dran gehört alles dazu. Aber absolut
leider,
verdient.
Leider sieht man in den Highlights gar nicht mehr so viel. Ich habe ja auch geschaut, aber mit den Kindern neben mir, die da umhergeturnt sind, dann ist es auch echt nicht so einfach. Aber ja, die Signalwirkung ist stark, kommt ja jetzt gerade nach dem kleinen Tiefschlag in der Bundesliga da mit dem Ausfall Hohenstein gegen SFC zum richtigen Moment. So ein schönes Event, wo wir wieder Fahrt aufnehmen können, was so ein bisschen Leuchtturm-Event, wo wir hinten auch hausieren gehen können, kommen
ja.
Rekord-Zuschauer, muss ja keiner wissen, dass es nur 14 mehr waren. Ja, ganz ja. egal, Zuschauerrekord, also der
genau.
Sport wächst, mega geil. Ich habe auch am Stream und der Qualität und der Stimmung echt nichts auszusetzen. Klar, da vielleicht ein bisschen mehr Stimmung, also so Trommler sein können. Kann man sich ja nicht was einkaufen, nicht manchmal irgendwie so eine Samba-Band, die da irgendwie.
Ja,
kann man da nicht was
auch
einkaufen?
So, ja, einfach nur mal einen Fanclub einkaufen oder so. Und wenn es 10 Leute sind, die da wirklich da eine Stimmung machen und wenn die Holzpfosten aus Schwerte mit ihren Hulzpfosten kommen oder so, das hat so ein bisschen gefehlt, aber es war trotzdem Stimmung. Also du hast immer so ein Rauschen im Hintergrund gehabt. Kennst du das?
Ja.
Wenn du weißt, es sind einfach 3000 Leute in der Halle, es ist so ein Grundrauschen. Und immer wenn irgendwie eine Aktion war, ging halt der Ton hoch und wurde lauter. Man muss aber sagen, zwischenzeitlich hat man auch gemerkt, dass vielleicht die Mehrheit der Zuschauer auch so wirklich das erste Mal beim Futsal waren. Also die haben so hier und da sicherlich, also sie wurden sicherlich hoffentlich angesteckt mit Leidenschaft für diesen Hallenfußball, ne? Aus der Sicht natürlich, für diese Betrachter. Und es war aber auch so, dass man vor allem dann, als es dann 2-0 stand, da kommst du ja gleich drauf, aber als das 1-2 kam, dann wusste man als Zuschauer, also manch ein Zuschauer wusste vielleicht nicht, oh Gott, ist das jetzt noch eng oder nicht? Oder wie, was passierte jetzt noch? Ne? Also es war so ein bisschen Nervosität.
Ja.
Das hat sich auch übertragen. Aber gehen wir weiter in diesem ganzen Szenario. Dann fiel ja das 2-0. Und da war dann wieder so ein typischer Slow Ball von Lettland, den, ich glaube, Wittig war es dann, abgefangen hat. Und
ja.
Ich war, als der da aufs Tor läuft, ich war mir in dem Moment, alle stehen auf um mich rum und es gibt da sogar so ein Bild von. Und ich denke mir so, der schiebt den jetzt einfach ins lange Eck. Der schiebt den, muss er als Linksfuß, schön ins lange Eck. Gegen La Cruz ins lange Eck, dann passt das, macht er ein wunderschönes Tor und
ja, da,
völlig verdient.
Das ist halt das auch so, Lettland, das ist ja auch alles Amateurniveau,
ja.
Vielleicht semi-professionell,
ja.
Weil du musst, also wenn du, Christopher Wittig, wenn du einen Fakt hast, das ist ein Linksfuß,
ja.
So, was will er machen? Ja, also
genau.
Dann muss er in dem Spagatschritt eher so in die andere Richtung Spagat gehen, lässt sich dann in die falsche Richtung fallen. Klar, er ist mit Tempo, könnte laufen um ihn herum, ist aber auch der Schnellste, also so ein ja, merkst du, aber kann man jetzt Lilletten da nichts vorwerfen, war alles gut. Die haben sich auch gut zurückgekämpft ins Spiel.
Ja,
und haben
und
dann
es war, kann ich nur kurz sagen, es war,
ja, klar.
Es war die letzte Aktion, mitunter letzte Aktion des lettischen Torwarts, des ersten. Danach wurde er ausgewechselt und es kam der zweite Torwart rein, weil man dann taktisch umgestellt hat, auch mit dem Torwart. Das heißt, man hat häufiger in dem Flying Goalie also man hat häufiger mit dem Torwart das Spiel eröffnet, im Sinne, dass er bis auf die Mittellinie rauskam. Das war dann spannend zu sehen, auch wie Deutschland damit umging. Man kam dann so ein bisschen aus dem Tritt. Ne? Aber erzähl mal weiter, du wolltest jetzt gerade irgendwas ansetzen.
Ja, dass man sich dann mit der Halle und dem Boden eben stabilisiert hat und dann das Spiel auf Augenhöhe geführt hat, wo sich eben dann auch Lettland dann eingewöhnt hat in die Halle.
Ja.
Ging ja oft hin und her. Und Babris ist natürlich auch der Spieler von Hohenstein Ernsthal immer wieder aufgefallen. Nummer 15 hat auch ein super Spiel gemacht. Und dann kam es zum 2-1.
Ja.
Wo ziemlich viel schief lief, muss man sagen. Also eigentlich alles, weil Babris ist bekannt, ist der beste Spieler da oder mit von Lettland oder ein starker Spieler von Lettland.
Ja. Ja.
So, erstens Ack. Wieso ist Ack gegen Babris. Also es passt ja physisch schon gar nicht. Gut, kann passieren im Futsal. Mhm. Trotzdem hätte man irgendwie mal drauf achten können. Gut, dann steht er gegen Babris, nur Blick auf Ball. Nur auf den Ball. Ja, okay, dann war schon das Ding verloren auf jeden Fall. Der kann ja kaum in den Mann reingehen, den ich aus dem Tritt bringe, das merkst du direkt. Ja. Aber wo ist denn der Rest? Vito Matic steht erstmal gar nicht hinter dem Ball. Der steht so ein bisschen davor.
War Matic auf dem Platz zu dem Zeitpunkt?
Ich meine, es müsste vorne der Pivot gewesen sein. Vielleicht habe ich auch.
Nee. Das war Dresden. Also, oder.
Ah, sorry. Ja, ich habe von.
Matic kam erst der zweiten Halbzeit kurz rein.
Ich habe das nämlich kurz hier geschaut, also bevor wir hier aufnehmen, ja, das Spiel. Okay. Und dann Matic. Und ja, Meier und auch die ganze Defensive, überhaupt keine ballsynchrone Verschiebung. Also die Defensive stand, als ob der Ball noch in der Mitte des Spielfelds stehen würde. Da war dieses Riesenloch. Ja, also es war ja kein Covering da. Niemand hat Ack gecovert gegen Babris. Also auch noch dieses Duell. Und dann auch noch, wie geht's euch die Beine? Da merkt man, okay, im Gedanken sollte man immer dieses Knie runter machen. Ja, also dass dieses Knie runtergeht. Und dann macht er diesen, ja, eigentlich kennt man das von so Fußballtorhütern, die so anfangen. War auch ein bisschen schade. Sonst ja eigentlich solide. Ja, dann waren die auf einmal 2-1, dann war es natürlich wieder komplett offen.
Ja, man muss sagen, in der Situation hat Lettland das auch gut gemacht. Denn die haben den Spieler isoliert gegen Stuart Ack. Und Deutschland hat nicht verstanden.
Das war doch auch zweite Halbzeit das Tor.
Nee, es war zweite Halbzeit tatsächlich.
Deshalb, genau. Ja.
Genau. Man hat das dann besser gemacht. Und man hat hier den Spieler isoliert gegen Ack. Und da fehlte mir einfach das, ich sag mal, die starke Seite, die man aufbauen muss. Da fehlte mir Michi Meier, ich glaube, als Fixo mit Bezug zu Ack, dass er ihn unterstützt, also Ayuda Hilfe gibt, also den Raum hinter ihn covert, damit eben, wenn der Spieler durchbricht, Michi Meier da ist. Das fehlte. Der stand nämlich, ich glaube, fast hinten auf Höhe des zweiten Pfostens. Und das ist es eben. Niemals in dieser Hinsicht darf man sich über Hälfte, über die Hälfte des Spielfeldes sozusagen dann hier bewegen, so damit man einfach da den Zugriff hat, damit man nicht isoliert wird. Und das ist der Fall gewesen. Dann wird ein Ack isoliert, wie du sagst, man sieht, seine Augen gehen eher auf den Ball, nicht auf die Körper oder auf die, also sieht die Bewegung des Spielers gar nicht richtig und kommt dann einen Tick zu spät und dann steht da kein Meier und leider auch, wie du schon sagst, bei Wiegels mitunter auch der einzige Fehler von Wiegels, muss man sagen, sonst eine astreine Figur abgegeben, aber dann kommt er nicht in die Technik. Sehe ich aber bei Wiegels nicht das erste Mal. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch bei Pless häufiger gesehen, dass diese Schüsse von der Seite auf den Mann häufig durch die Beine gehen. Also da der Automatismus, dass man da entsprechend mit Lacrosse runtergeht, also das Knie runterzieht, das ist halt viel schneller unten, als dass du da irgendwie deine Beine schließt in dem Moment, wenn du in der richtigen Körperposition stehst. Also dass man schon so leicht dann auch in dieser Haltung steht, weil das ist ein spitzer Winkel. Was soll denn da passieren? Das Tor ist dann 1,50 breit und das hat da gefehlt und dann wurde es nochmal nervös. Ich saß neben ein paar Leuten, die auch tatsächlich mitunter recht fresh sind in dem Sport und die waren richtig nervös. Und ich dachte, ja, warten wir mal ab. Bisher sah das jetzt nicht so überragend aus, was Lettland gemacht hat. Aber wir gucken mal. Ja, und die waren dann schon ganz nervös und dachten, jetzt dreht sich das. Einer sagt schon, oh, man hat es verpasst, das dritte Tor zu machen. Ja, hatte man bis zu dem Zeitpunkt auf. Aber dann kam es ja, das dritte Tor.
Ja, Memo Schöser wieder mit einem wunderbaren Horizontallauf. Und ganz stark beteiligt war die Nummer 14 von Lettland. Die auf Einkaufstour, als ob er da so shoppen geht. Ja, vielleicht so ein bisschen noch so ein Würstchen holen draußen. Keine Ahnung, warum stand er da in. Also, da war eine richtig komische Defensive. Also, ja. als ob er gerade so raus will, so auf Toilette, weißt du? Ah, ich muss mal schnell gehen, dann. Oh, nee, warte.
Ich sag mal, er hat Memosch auf jeden Fall den Platz freigemacht. Der konnte schön, also da, wo Memosch abschließt, darf auf jeden Fall schon jemand von vornherein stehen, wie du schon sagst, ne? Um einfach das Zentrum dicht zu machen. Aber wiederum macht Memisch das überragend.
Mega.
Wieder so ein Horizontallauf und wieder so ein Verzögern. Immer dieses kleine Mini, dieses detaillierte Fintieren. Der Spieler weiß nicht, er versucht immer den Schritt mitzumachen. Schritt, Schritt, Schritt. Und irgendwann kommt der Schuss. Wunderbar. Wie gesagt, Man of the Match, Memosch in dem Moment. In diesem Spiel überragend. 3-1. Und dann hatte man auch nicht mehr das Gefühl, dass da jetzt noch was anbrennt. Weil auch die Haltung, die Spieler hatten beim Jubel und so weiter, man hat gemerkt, das war eine Erlösung in dem Moment. Es war eine echte Erlösung Und man hatte ein richtig hohes Selbstbewusstsein einfach. Und das gepaart, also besser oder unterstützt durch die Halle, da wusste man einfach, okay, hier passiert nichts mehr. Weil Lettland bis dahin ja schon häufiger den Flying angesetzt hat und ja, und dann nachher noch den Spieler rausgebracht hat. Und da kam immer nur einseitiges Zeug über die linke Seite in die Tiefe, immer derselbe Spielzug. Ich saß neben Cleverson in der zweiten Halbzeit und wir haben uns das dann zusammen angeschaut. Und er sagte auch schon direkt, also hier passiert gar nichts mehr. Man hat das dann eine halbe Minute sich angeschaut und die haben immer nur das Gleiche versucht. Hier passiert gar nichts mehr. Und das war
Ich
gepaart.
fand auch am Fernsehen kam das am Livestream auch nicht rüber, dass da
Ja.
jetzt noch viel passiert. Da war wenig Druck wirklich da.
Genau.
War auch okay. Aber weißt du, was mir noch hier ein Kommentar hat mir leider ganz am Anfang gefehlt. Hätte ich noch, aber ich sehe es gerade, bevor ich es vergesse. Haben dich in der Halle diese LED-Banden genauso gestört wie mich im Livestream? Also einmal die Helligkeit plus diese wirren Animationen, die halt auf diesem knappen kleinen Feld, boah, total erschlagend wirken. Weißt du, also hast du wahrgenommen?
Ja, aber ich kann dir auch sagen, wo ich das wahrgenommen habe. Ich habe nämlich in der ersten Halbzeit habe ich erst von unten geschaut und dann bin ich nach einem Timeout kurz nach oben gegangen und habe mich neben Fuad Aghnima und so weiter mit den MCH-Leuten hingesetzt und das Spiel gemeinsam geguckt. Nur die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Und da ist mir das aufgefallen, aus diesem Winkel, dass das so nach oben strahlt. Aber unten überhaupt nicht, Daniel. Unten am Spielfeld überhaupt nicht. Ich habe mich gar nicht gestört, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber da ist mir es aufgefallen, weil die dann auch immer, teilweise wurden die schwarz und dann wieder bumm, wieder so ein helles Licht. Also die haben ordentlich gepfeffert. Ich kann mir, und das habe ich dann auch, ist mir auch im Fernsehbild, also im Nachgang habe ich es mir nochmal hier und da die Szenen angeschaut, ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Muss aber sagen, unten vom Spielfeldrand, wo ich saß, überhaupt nicht aufgefallen. War alles optimal.
Interessant, ja, okay, dann hat auch die Spieler wahrscheinlich nicht weiter gestört. Also am Sp Livestream schon etwas störend, auch unnötig. Also ich meine, es waren keine Sponsoren teilweise, sondern nur Futsal-Bundesliga. Warum muss das animiert sein? Aber auch Sponsoren, ey, pack die doch da hin, dreh das ein bisschen runter und dann blendet das nicht so. Ist halt echt ein schlechter Kontrast, deshalb nimmt man das in der Halle
Wahnsinn.
wahrscheinlich von unten da anders
Daniel, ist
wahr.
alles Disco. Alles
Ja,
Disco heute.
also boah, ich bin kein Freund davon, also muss ich echt sagen, war
Ja,
nicht so
also
meins.
ja, ist mir in der Halle, wow, also ist mir von der Position, wo ich das Spiel zu 3 Vierteln geschaut habe, nicht aufgefallen. Nein.
Ja, so, wie geht's jetzt weiter? Also, die Deutschen gewinnen. Wir
Ja,
haben jetzt
erstmal
5
herzlichen
Punkte.
Glückwunsch an die deutsche
Ja,
Fußballnationalmannschaft für
natürlich.
diese
Geiles Ding.
überragende Leistung. Ne? Wir haben es schon häufiger mal kritisiert. Wir haben natürlich auch die paar Gründe hergeleitet, ne? Boden, die Letten und Deutschland und die Zuschauer. Es war eine genau richtige Kombination für diesen 3:1-Sieg. Und auf diesen Erfolg kann man aufbauen. Und wir hoffen, dass man weiter aufbauen kann, denn du willst uns ja jetzt sicherlich erzählen, wie es weitergehen könnte.
Ja,
So.
genau, für alle. Ich musste dann auch nochmal nachlesen, hat er es auch was falsch verstanden. Wir haben 12 Gruppen in dieser Preface, ja, oder so. So, die ersten kommen direkt weiter in die Elite-Runde. Dann gibt es die 4 besten Zweiten, kommen auch weiter direkt in die Elite-Runde. Nur, das sieht nicht so aus, dass wir das schaffen. Wir haben 5 Punkte. Wir haben jetzt schon mal, jetzt muss man hier durchgehen. Wir haben 1, Serbien hat schon 7, also als Zweitplatzierter 7. Wir haben schon Polen mit 6 auf Platz 2. Wir haben Slowenien mit 6 auf einem zweiten Platz. Und wir haben Belgien mit 6 auf dem zweiten Platz. So, das heißt, das ist schon durch. Wir haben Moldawien mit 6 auf dem zweiten. So, also wir haben mehr als 4. So, das heißt, das gilt schon mal für uns nicht. Was gilt denn jetzt? Die anderen 8 Zweitplatzierten spielen in einer Mini-Runde
Playoffs,
um
genau.
Playoffs nochmal um 4 Plätze
Richtig.
für die Elite-Runde. Heißt aber, wir müssen Zweiter werden und da
Richtig.
wird's spannend.
Genau.
Denn wenn Lettland gewinnt gegen die Slowakei, dann wäre Lettland an Deutschland und der Slowakei vorbei. Dann würde Lettland, hätte diese Runde gewonnen.
Aber
Und
eine Frage, zählt da das Torverhältnis? Weil Deutschland hat ja im Hinspiel 1:1 und dann 0:0 gespielt. Weil direkter Vergleich kann jetzt hier natürlich, da würde die Slowakei gegen Deutschland gewinnen, weil sie ein Auswärtstor geschossen, aber ich glaube, den gibt es ja nicht in dem Bereich. Aber wenn Lettland hoch gewinnen würde gegen die Slowakei,
Ja, gute
Dann
Frage.
könnte Deutschland noch Zweiter bleiben, weil dann könnte
Oh
man die
Gott.
Slowakei
Oh
ohne
Gott.
Beteiligung überrunden.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das. Ich kann mir das nämlich
Nein.
vorstellen. Slowakei hat das Hinspiel 3:0 gegen Lettland gewonnen. Ich würde auch sagen, dass Lettland da eher gewinnt. Aber es ist jetzt auch Slowakei.
Slowakei, genau. Ja.
Aber es ist halt auch in Lettland dann wiederum. Das kann auch diese
Kein
Auswärtsreisen.
Slowball, kein Slowball.
Naja, genau. Ist am 8.3. das Spiel. Und dann wissen wir mehr. Also, wenn Lettland gewinnt, bei Unentschieden egal, dann sind wir weiter Zweiter.
Genau.
Lettland gewinnt, Deutschland raus.
Gehen wir davon aus, Deutschland kann nur noch Zweiter bleiben. So.
Ja.
Und das, also also das muss passieren, wenn nämlich Lettland gewinnt gegen die Slowakei und das ist dann nicht hoch genug, dann geht Deutschland runter auf Platz 3 und sind raus. Und das hoffen wir nicht. Also wir hoffen auf einen Sieg der Slowaken gegen Lettland. Dann ist Deutschland in den Playoffs und die finden dann im April statt schon. Ich hoffe natürlich schon wieder fast auf Bielefeld. Kann man sicherlich wieder erhoffen. Wir hatten ja auch schon mehrere Spiele in Dresden, muss man auch sagen. Aber nur unter dieser Prämisse, dass die Slowakei gegen Lettland gewinnt, sind wir ganz sicher auf dem zweiten Platz. So, und das ist die Möglichkeit. Und das hat man sich jetzt erarbeitet mit diesem Sieg. Und ich finde, man hat sich's auch verdient, muss man sagen.
Definitiv war ein tolles Spiel. Glückwunsch an die Spieler raus. Habt ihr super gemacht, alle. Mega geiles Event da hingezaubert an die Organisatoren, an den DFB, muss man hier sagen. War rundum geil und wir haben es dann jetzt auch mal bei Futsal Focus war auch jetzt ein Bericht über dieses Spiel. Da kommt man eben auch in die Medien und hat dann wieder Visibilität. Das ergibt sich dann. War ein schöner Ausklang nach den auch vielen nicht so schönen Ereignissen und davon. Lebt jetzt der Futsal und damit gehen wir ja in die nächste Woche rein, dann in die Bundesliga-Woche.
Genau, aber Daniel, ich habe noch einen letzten Punkt zu dem Spiel. Darf ich noch?
Ja.
Ein darf ich noch, ne? Bevor du hier gleich wieder in Richtung Zeitfinale denkst. Es gab in der Halbzeitshow vom FLVW mehr oder weniger so kleine Kindereinlagespiele. Einmal so eine Art Funinho mit 4 Toren, ne? Und so weiter, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und dann einmal das Ganze auf zwei kleinen, aber auf kleine Tore, ohne Torwart. Und dann wurde da auch ein Interview geführt zur Halbzeit mit mehreren Leuten vom FLVW. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mir das bei einem Futsalspiel anschaue, dann hat es mir echt gefehlt, dass man jemand hier mit Futsalfachlichkeit da reflektiert, dass das hier natürlich eine Affinität mit dem Futsal ist, die man verbinden kann. So habe ich das Gefühl, man ist in der Kinder- und weil es geht immer darum, man muss viele Ballkontakte haben, etc. Ja, es gibt gute Studien aus dem Futsal, wo man weiß, wie viele Ballkontakte man hat im Vergleich zu den anderen Formen. Und das fehlte mir so ein bisschen in der Reflexion. Und ich habe irgendwie die Sorge gehabt dann in der Halbzeit. Aber es ist mir irgendwie die Sorge oder besser der Gedanke gekommen, dass man in der Kinder, kind, im, im, ja, mit den Kindern und Jugendlichen im Fußball so ein bisschen an dem Futsal vorbei will. Und man macht sein eigenes Ding, Kleinfeld. Wobei ich finde, der
Ja.
Futsal wäre da elementar, um ein komplettes Entwicklungspotenzial bei Spielern zu entfalten. Das heißt, inklusive Torwart, inklusive all das, was wir am Fußball lieben. Und ja, das fand ich ganz spannend, das nochmal zu reflektieren, was da passiert ist in der Halbzeit, weil irgendwie wirkte das so, ist kein Fisch und kein Fleisch, was da am Ende bei rumkommt. Ich bin gespannt, wie sich das da bei den Land in den Landesverbänden und beim DFB weiterentwickelt mit der Geschichte Funinho und Kleinfeldfußball, weil es wäre doch auch da ein wichtiger Punkt mit dem Masterplan, den Übergang in den Fußball zu wagen, methodisch und diese Funinho-Methode oder Funinho und die Kleinfeldmethode mit Futsal da explizit auszuarbeiten oder besser gesagt zu ergänzen, ja, bevor man da halt seine eigene Suppe wieder macht, ohne Evidenz oder Empirie, die man da am Ende hat, ne?
Da
Weil
fehlt halt
der
der
Fuß.
Masterplan. Da fehlt der Masterplan. Wenn der
Ja,
Masterplan wäre,
genau.
Futsal in der Jugend zu etablieren, dann spielen die da auch nicht in der Halbzeit von Ninho.
Genau. Dann kann man da mit diesen Synergien nochmal kommen. Denn es hat ja enorme Unterstützung in der Hinsicht, ne? Diese Synergien, die entstehen können. Und da dachte ich so ein bisschen an der Halbzeit dran. Ja, irgendwie fehlt mir da der Futsal drin, auch in der Reflexion. Naja, aber in der Hinsicht auch gelungen, weil es war schön, da auch nochmal kleines Demospiel von Kindern zu sehen, auch wenn es nur 5 Minuten war. Und es war insgesamt alles rund, vor allem der Futsal an sich, Event war einfach top. Also von daher vielen lieben Dank für den super Event. In Richtung DFB hat man super gemacht und ich hoffe auf weitere derart erfolgreichen Futsal-Events. So,
Super. Dann
so war
allen
das dann. Genau.
schöne Futsalwoche. Ja,
Mach
und dann.
mal, warte mal, du hast doch die Bundesliga gehabt, Daniel. Ich
Ach
muss dich mal
so,
wiederholen.
ah, diese Tipps, ah, die nerven mich
Ja,
ja immer eher.
ah,
Du bist ja
diese.
so ein voller Freund davon. Ich weiß immer nicht, warum wir das machen, aber
Nee.
dann mach jetzt.
Mir
Komm,
wurde mal
schnell.
gerückmeldet, dass wir das doch bitte machen sollen, weil das interessiert da draußen tatsächlich. Also,
Okay.
Daniel, 11.3., 16 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen Wacker Eagles. Dein Tipp?
Fortuna?
Ja, sollten sie schaffen. Dann 18 Uhr, Weilendorf gegen Regensburg. Oh, ist ein ganz spannendes Spiel.
Weilendorf.
Meine Tendenz geht auch Richtung Weilendorf. Dann Stuttgarter Futsal Club gegen Pensberg.
Wenn sie antreten?
Das war
Hey, ich
auch
sag
mein erster.
Pensberg. Komm, Pensberg, weil irgendwas passiert da. Keine Ahnung. Vielleicht
Weißt du?
Return Dragoslav. Ich habe
Ja,
keine
vielleicht.
Ahnung. Ich
Genau,
weiß es nicht.
mein erster Gedanke war auch, wenn sie antreten, könnte ein Penzberger Sieg werden. Okay, dann der MCR Futsal Club Bielefeld gegen Hott. Was sagst du?
Hot.
Okay, ich sage der MCH, der soll sich da mal
Ohne
beweisen. Gut.
Sebastian Rauch, ja.
Ja, was bitte?
Nee,
Ich
schon
bin
gut,
vor
schon gut.
Ort. Ich bin
Ja,
vor
ja.
Ort. Ich schaue es mir an. Dann der FC St. Pauli gegen die HSV Panthers. Das
Oh ja, das Rückspiel.
Hamburger Derby mal wieder.
Ja,
Das wird
HSV hat
spielen.
eine gute Phase aktuell. Das dürfte nicht schief gehen. Grünberg natürlich. Vielleicht ein bisschen auf dieser
Ja.
Welle surfend. Ja, aber HSV nicht.
Ich bin da auch eigentlich der Perspektive, dass der HSV einfach gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und sich dieses Spiel nicht oder die Butter nicht vom Brot nehmen lässt von St. Pauli. Deswegen auch der HSV. Und damit, Daniel, haben wir die Prognose abgeschlossen. Ich wünsche dir und allen Hörern da draußen und Hörerinnen eine schöne Woche. Freue mich auf nächste Woche dann mit dir und bis dahin eine gute Zeit. Lass es dir gut
Jo,
gehen.
ciao.